genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt's deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin Steffi Schneider und wie immer begleite ich euch durch diese Folge mit Tacheles. Trends, Analysen und Klartext. Bevor es losgeht, ich freue mich, wenn ihr dem Kanal folgt und die Glocke aktiviert, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Mir heute gegenüber sitzt der Klimaaktivist im Anzug, wie er auch genannt wird, und diese Beschreibung finde ich sehr treffend. Dabei hat er seine Karriere vor knapp 30 Jahren als Informatiker angefangen. Unter anderem war er bei IBM, Avato, Siemens und zuletzt bei der Technologietochter von Allianz. Nebenbei hat er eine Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit entwickelt. Auslöser dafür waren vor allem die Geburten seiner drei Kinder und das Vaterdasein. So hat er zum Beispiel angefangen zu gärtnern und auch Abfall zu reduzieren. Und zuletzt hat er sogar gegründet. Mit Heartprint bringt er seine langjährige Erfahrung aus den großen Konzernen nun in den Mittelstand und macht dort das Thema Nachhaltigkeit zugänglich, genauso wie die Transformation aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aka Twin Transformation. Und wenn euch das Thema interessiert, gibt's dazu auch eine Folge, scrollt hier einfach mal auf dem Kanal. Aber wäre das nicht genug, ist mein Gast auch noch Chief Sustainability Officer von SustainableIT.org, eine Organisation, die sich für Standards bei nachhaltiger IT einsetzt. Und nachhaltige IT wird uns auch in dieser Folge begleiten. Aber erstmal begrüße ich meinen Gast. Herzlich willkommen, Rainer Karcher.
Schönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf, Steffi. Und vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich werde hier gerade schon quasi rot, wenn man es auch nicht sieht im Podcast, aber vielen lieben Dank. Also ganz, ganz toll.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir wollen auch so ein bisschen was noch über dich erfahren. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt in unsere erste Rubrik.
Sehr, sehr gerne.
Sprint Planning.
Hier im Sprint Planning gibt es so ein paar Entweder-Oder-Fragen, um dich kennenzulernen. Und meine erste lautet: Radfahren oder Yoga?
Radfahren.
Garten oder Werkstatt?
Ganz klar Garten.
Telefonieren oder texten?
Ganz klar telefonieren.
Du bist sehr entscheidungsfreudig, nicht schlecht. Na, schauen wir mal, wie die nächste aussieht. Spotify oder Vinyl?
Spotify, weil einfacher. Wenn natürlich das Vinyl irgendwann mal verfügbar ist, dann hat es deutlich mehr Charme. Da bin ich einfach auch schon alt genug für, dass ich das noch kenne aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit. Aber eigentlich Spotify.
Ja, Vinyl hat so einen Liebhaber-Charme-Effekt.
Ja, genau. Auf und jeden ist halt Fall. Nichts für unterwegs. Und wir sind einfach nur mal viel unterwegs allesamt. Und dann macht es halt schon das Ganze ein bisschen einfacher zu streamen.
Auf jeden Fall. Also am Ende des Tages nutze ich auch mehr Spotify, aber Vinyl. Ich besitze ein paar und bin ganz stolz auf sie.
Ja, genau.
Und meine letzte: Film- oder Spieleabend?
Film. Tatsächlich ist das sehr selten, dass ich noch zu einem Film komme, aber wenn, dann durchaus gerne mal auch Dokumentationen, gerne mal so ein bisschen Geschichten, die einen aus dem Alltag ein bisschen rausholen und aus der durchaus sehr überwältigenden Menge an Negativnachrichten, dann mal vielleicht in eine Traumwelt für eine gewisse Zeit verschieben und deswegen gerne Film.
Cool. Gibt es eine Doku, die dich in letzter Zeit, die dich voll abgeholt hat, die du richtig gut fandest?
Also gibt relativ viele, gerade im wissenschaftlichen Umfeld für Nachhaltigkeitsthemen gibt es ganz viel. Was mir immer noch im Gedächtnis ist, ist Don't Look Up. Ist keine Doku, aber ein Film, den man aus meiner Sicht gesehen haben muss, weil das so die Szenarik beschreibt, wenn mich meine Eltern zum Beispiel fragen, ja, wie fühlt sich das an, in einer Nachhaltigkeitsrolle zu sein und aber permanent immer wieder dann doch Fragen zu kriegen, ist das alles real, gibt es den Klimawandel wirklich, ist er wirklich menschengemacht und sowas. Und da ist Don't Look Up einfach eine grandiose Beschreibung, wie man sich fühlt, wenn man in einer Nachhaltigkeitsrolle ist, weil das ist genau das. Man weiß, es ist da, man weiß, die Katastrophe kommt und trotzdem gibt es permanent Menschen, die das immer noch anzweifeln aus verschiedensten Gründen. Deswegen Don't Look Up war für mich eines der Highlights, was mir immer noch im Kopf ist.
Ja, den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist die Netflix-Produktion mit Leonardo DiCaprio, ne?
Richtig, genau.
Ja, also Leute, hier gibt es auch noch Filmtipps. Ja, vielen Dank, Rainer. Das waren schöne Einblicke. Wir machen weiter und gehen in unsere nächste Rubrik und unser nächstes Spiel.
Daily Scrum.
Genau, hier im Daily Scrum, das ist Kern und Herzstück des Podcasts und auch vom agilen Arbeiten. Und ich habe ja schon gesagt, wir spielen hier ein kleines Spiel. Das lautet, und dafür gibt es auch nochmal einen Jingle,
erklär's den Großeltern.
Ist ganz einfach. Du darfst ein Thema mit einfachen Worten erklären. Und okay. Dein Wort wird sein nachhaltige IT. Und das heißt, du kannst Metaphern, Analogien verwenden. Hauptsache, es bleibt einfach, sodass es eben Großeltern verstehen würden oder ein kleines Kind, jemand, der vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Und damit ich dich auch überprüfe, habe ich einen Buzzer dabei, den ich drücke, falls du mal einen Fachbegriff verwenden solltest. Und dann darfst du den einordnen für unsere Zuhörenden.
Sehr, sehr cool. Freut mich schon auf jeden Fall.
Dann, wenn du bereit bist, darfst du direkt loslegen.
Gerne. Das Schöne ist, du hast gerade gesagt, Großeltern oder auch Kindern erklären. Großeltern habe ich leider keine mehr, aber Kinder habe ich gar drei. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit den Kindern zu erklären, ist sowieso mein Alltag. Jetzt ist es witzigerweise so, dass meine Großeltern mit, auch wenn der Begriff damals nicht existiert oder man nicht wirklich von Nachhaltigkeit gesprochen hat, trotz alledem nachhaltig gelebt haben. Meine Großeltern haben zum Beispiel den Sonntagsbraten gehabt. Da gab es unter der Woche kein Fleisch, sondern nur sonntags hat man Fleisch gegessen. Meine Großeltern haben sehr, sehr viel Obst und Gemüse im eigenen Anbau oder hatten das. Und das heißt, auch da war regional und saisonal ein ganz normaler Aspekt. Das heißt, die Nachhaltigkeit per se ist aus meiner Sicht schon mal, dass man eben dem Planeten nicht mehr entnimmt, als man ihm gibt und ihm nicht Schaden zufügt. Und Planet im ganzheitlichen Sinne gedacht, das heißt sowohl Menschen als auch zum Beispiel anderen Arten, Insekten zum Beispiel oder auch Boden, dass man nichts dem in irgendeiner Form schadenmäßig zufügt. Es ist die Schwierigkeit, das in Kombination mit IT, mit Digitalisierung zu bringen. Das wiederum wäre für meine Großeltern, glaube ich, deutlich herausfordernder als für meine Kinder. Gen A, die wachsen auf, Digital Natives mit digitalen Medien, wie als wäre es das Normalste dieser Welt. Das heißt, für die ist das Thema in der Form natürlich die Schwierigkeit, denen brauche ich Nachhaltigkeit, muss ich Nachhaltigkeit erklären, gerade im Kontext von Digitalisierung. Und vielleicht da ein bisschen ausgeholt, die IT und Digitalisierung werden häufig als Technologie, Zukunft als Lösungsmittel betrachtet. Und man sagt immer, gerade Technologie wird für Nachhaltigkeit, für viele Probleme, die wir heute haben, ein Lösungsmittel sein. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass auch die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit zum Problem beiträgt, wenn man es nicht entsprechend betrachtet. Und nachhaltige IT tut genau das. Die beschäftigt sich in erster Linie damit, was kann ich tun, um die Wirkung von IT eben so schlecht oder so wenig schlecht wie möglich zu gestalten. Das heißt, alles, was ich an Energie verbrauche, muss aus erneuerbaren Energien kommen. Alles, was ich in irgendeiner Form an Materialien verwende, also alles, was an Servern, an Computern, an Komponenten für IT notwendig ist, auch die Rechenzentren, die Gebäude, in denen IT betrieben wird, all das soll dem Planeten keinen Schaden zufügen, sondern soll möglichst positiv dastehen. Und dann am Ende ist der Nutzen, und da spricht man dann gerne vom Handabdruck. Also das eine war der Fußabdruck, den man hinterlässt durch IT. Und das zweite ist der Handabdruck. Wo kann die IT, wo kann Digitalisierung Mehrwert bringen und helfen dabei? Stichwort Medizintechnik, dass heutzutage irgendwelche Diagnosen über Krankheiten viel, viel schneller gestellt werden können. Auch das ist ein Verdienst von IT, von Technologie, dass man das Thema auch im Kontext von klimatischen Ereignissen, jetzt jüngst mit dem Hochwasser, natürlich mit Vorhersagen versehen kann, dass man Menschen warnen kann, Menschen auch evakuieren kann. All das ist Digitalisierung und IT und hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Und am Ende des Tages die Kombination aus diesen beiden Aspekten, um gleich einen dritten Begriff noch mit reinzubringen, ist dann für mich der Herzabdruck, nämlich die Emotion, die Leidenschaft, die Passion damit zu verbinden, dass es eben nicht nur eine reine technologische Entscheidung ist, nicht nur eine reine Vernunftentscheidung ist, sondern das Thema auch noch mit einer Leidenschaft und mit einem Mehrwert zu verbinden, der vielleicht auch anderen noch hilft. Das ist der Dreiklang, wie ich nachhaltige IT definiere.
Cool, das hat mir gut gefallen. Das mit dem Handabdruck kannte ich auch noch nicht. Du hast einmal Gen A gesagt, ist für viele wahrscheinlich auch, wissen das, aber Generation Alpha, die ab, ich glaube, 2010 geboren wurde.
Ja, korrekt. Ja. Also genau das Alter meiner Tochter, die ist 2010 geboren. Nein, 2011. Also die fällt genau unter Gen A. Genau, Generation Alpha, nicht Gen Z. Das sind die Menschen, die jetzt gerade von Universitäten runter in die Jobs einsteigen und ganz, ganz viel dafür getan haben, Fridays for Future als Stichwort, und auch noch tun, um dieses Thema Nachhaltigkeit in der Mitte der Gesellschaft erstmal dorthin zu bringen. Das war der Verdienst der Vergangenheit, und das dort zu halten, das ist der aktuelle Verdienst. Dementsprechend ist das Gen Z, und Gen A ist dann, wie du es gesagt hast, Generation Alpha. Das ist dann jetzt das, was nachrückt, Alter meiner Kinder.
Ja, du hast auch gerade in deiner Erklärung vom Dreiklang gesprochen, also Fuß-, Hand- und Herzabdruck. Und oft wird auch Nachhaltigkeit oder ein Synonym für Nachhaltigkeit ist auch grün. Und es wird oft von grüner IT gesprochen. Wo liegt da die Abgrenzung zur nachhaltigen IT?
Also ich spreche bewusst immer von nachhaltiger IT, weil das für mich das ganzheitliche Konstrukt ist. Ich bin großer Fan der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, sogenannte SDGs. 17 Ziele, die man da definiert hat, die deutlich über das Thema Klima und CO2 hinausgehen. Und das wiederum ist aber die Assoziation, die man bei Green meistens hat. Green, Natur, Umwelt, da denkt man relativ schnell an CO2, an Klimakrise. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist halt deutlich breiter. Und gerade für die IT gibt es zum Beispiel auch die ethischen Aspekte, die moralischen Aspekte. Stichwort künstliche Intelligenz, wo so ein bisschen durch die Presse und Medien auch gegangen ist, dass da durchaus unter moralisch sehr verwerflichen Aspekten Frauen maßgeblich in afrikanischen Ländern gezwungen worden sind, irgendwelche Daten in Datenbanken zu hacken und dabei noch nicht mal gut bezahlt worden sind. Das heißt, da kommen sehr viel mehr Aspekte hinzu. Auch Inklusion und Barrierefreiheit spielt hier eine große Rolle. Auch da ist Digitalisierung und ist IT ein wesentliches Element, um das zu unterstützen. Menschen, die Sehbehinderungen haben, Menschen aus dem neurodiversen Spektrum zu unterstützen. All das sind Aspekte, die ich aber nicht mit Green verbinden würde. Wenn ich von Green IT spreche, dann habe ich zumindest in meinem Kontext die Assoziation CO2, Energieverbrauch und Klimakrise und durch. Und das ist halt eben nur ein Ausschnitt vom Ganzen.
Genau, also ist noch Nachhaltigkeit ist noch so viel mehr als grün. Und jetzt stell dir mal vor, ich bin ein Unternehmen. Ich möchte jetzt anfangen mit nachhaltiger IT. Gib mir ein, zwei Beispiele. Was kann ich machen? Wie kann ich es machen?
Danke für die Frage erstmal, Steffi. Die Frage stellen sich nämlich gerade ganz, ganz viele. Und ich glaube, dass an vielen Stellen die Komplexität und auch die Menge der Themen, die damit reinfließen, durchaus sehr überwältigend, sehr erschlagend sein kann und man dann durchaus eher vielleicht die Tendenz hat zu sagen, um Himmels Willen, das ist mir viel zu viel, das kriege ich sowieso gar nicht hin. Das braucht man aber nicht. Zum einen ist Nachhaltigkeit ganz viel mit auch ganz einfachen Materialien, Mitteln und Möglichkeiten verbunden, die man da so nutzen kann. Also zum Beispiel aus der IT-Perspektive Geräte eben nicht alle 2 Jahre auszutauschen, sondern Geräte vielleicht 4 oder 5 Jahre zu nutzen und vielleicht, wenn es notwendig ist, dann mal den Akku tauschen zu können. Das ist mal ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Wenn ich sie dann austauschen muss, nicht wegzuwerfen, sondern diese aufzubereiten, gerade große Unternehmen, bei Siemens, wo ich war, 360.000 Menschen, die dort arbeiten, bei einer Allianz 155.000. Das heißt, dort werden alle 3 Jahre Laptops, Smartphones und sonstige Geräte ausgetauscht. Die sind aber deswegen ja nicht kaputt. Die reichen vielleicht für den Business-Kontext nicht mehr aus, müssen aufgrund von Performance-Aspekten ausgetauscht werden, aber vielleicht für PrivatanwenderInnen, die das dann zu Hause in irgendeiner Form oder auch für SchülerInnen, die das dann nutzen können, reichen die Geräte noch lange weiter. Und dann brauche ich also die Dinge nicht wegzuwerfen, sondern kann sie vielleicht einfach aufbereiten, das heißt sauber machen, die entsprechenden Daten löschen, neues Betriebssystem drauf, reparieren, wo notwendig und die Geräte nochmal 3, 4 Jahre weiter nutzen. Das sind ganz, ganz einfache Mittel, ganz einfache, triviale Dinge, mit denen ich einsteigen kann. Das Zweite, was ich definitiv brauche, ist, das Verständnis, Nachhaltigkeit sind nicht Kosten, sondern Nachhaltigkeit ist eine Investition. Ich investiere in die Zukunft meines Unternehmens, ich investiere in die Zukunft von uns Menschen auf diesem Planeten, was, by the way, wenn ich mir den kurzen Seitenhieb erlauben darf, auch immer ein Missverständnis ist. Wir reden immer von Klimaschutz. Das Klima muss nicht geschützt werden. Das Klima macht, was das Klima tut. Und ob das 3 Grad oder 5 Grad oder 8 Grad mehr sind auf diesem Planeten, ist dem Klima ziemlich egal. Und jetzt mal auf die Zeitdauer der Existenz des Planeten Erde gesprochen, auch dem Planeten ziemlich egal. Es ist für uns als Menschen die Grundlage, die wir schützen müssen. Und dementsprechend ist eigentlich Klimaschutz Menschenschutz. Und eigentlich müssen wir in dem Kontext auch mit einem anderen Blickwinkel auf dieses Thema gucken und uns überlegen, was kann ich wo an welchen Stellen tun. Und was es definitiv braucht, dieses Investment, diese Investition in Nachhaltigkeit, braucht erstmal eine Transparenz und eine Klarheit, wo stehe ich denn eigentlich? Weil nur dann habe ich auch eine Chance zu entscheiden, wo kann ich mit dem Maximalen an Wirkung und mit einem vielleicht minimalen Aufwand, auch mit der minimalen Investition zu Beginn, tatsächlich mal starten, um dann Menschen mitzunehmen. Nachhaltigkeit, gerade im Unternehmenskontext, aber auch für uns als Menschheit, ist eine Transformation. Und die Transformation braucht alle. Und dementsprechend geht es nicht, dass ich dann nur irgendwie vielleicht die VorständInnen habe, die dann sagen, wir machen jetzt irgendwelche Zielsetzungen und werden klimaneutral bis dann und dahin. Das hilft null, wenn im Gesamtkontext des Unternehmens einfach alles weiterläuft wie bisher. Oder aus eigener Erfahrung, auch eine Nachhaltigkeitsabteilung, eine Rolle wie ein Chief Sustainability Officer kann oder eine Officerin kann am Ende nichts, aber auch gar nichts verändern, wenn der Rest des Unternehmens das nicht mitverarbeitet. Und dementsprechend brauche ich auch Kommunikation mit an Bord. Also eines der ersten Elemente, die ich immer empfehle, ist tatsächlich die Kommunikationsabteilung einzubeziehen, sich zu überlegen, wie kann ich dieses Thema im gesamten Unternehmen überhaupt erstmal intern platzieren, wie kann ich die Menschen mitnehmen, um dann auch zum Beispiel relativ schnell festzustellen, auch das als Tipp, bei Unternehmen sind immer Menschen dabei, die sich im Privaten mit Nachhaltigkeit in irgendeiner Ausprägung beschäftigen. Also wenn man immer glaubt, ein Unternehmen, ja, da ist Nachhaltigkeit noch überhaupt nicht auf der Agenda, halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, dass rein prozentual immer ein gewisser Anteil in Unternehmen an Mitarbeitenden sich mit dem Thema privat beschäftigt. Sei es Umweltschutz, sei es in sozialen Aspekten, sei es freiwilligen Leistungen, sei es in irgendeiner Form ein Engagement. Und das muss ich versuchen, einfach mit zu aktivieren, meine Mitarbeitern auch das Gefühl geben, dass das gewünscht ist, dass ich hier tatsächlich auch eine Veränderung des Unternehmens strategischen Aspektes anziehe und dann kriege ich das gesamte Ding auch mit transportiert. Das war jetzt, glaube ich, sehr viel und sehr umfangreich, aber so mal ein bisschen so eine erste Richtung einfach mal.
Ja, absolut. Und gerade auch, wenn man dieses Geräte-PC-Laptop-Beispiel nimmt, das fand ich auch immer so schockierend, dass in Konzernen nach 2 bis 3 Jahren die Geräte sozusagen nicht mehr gut genug sind und im Privat oder als Privatperson. Ich glaube, alle nutzen ihre Geräte ja viel, viel länger. Also man würde privat ja viel, viel nachhaltiger quasi oder wirtschaftet damit ja viel nachhaltiger.
Absolut.
Deswegen, das finde ich einen sehr guten Impuls, so etwas zu machen. Und du hast es auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, es ist eigentlich nicht Klimaschutz, es ist Menschenschutz. Welchen Mehrwert hat denn jetzt aber nachhaltige IT für Unternehmen, gerade vielleicht auch auf ökonomische Ziele? Also was bringt mir das, wenn ich das überhaupt mache als Unternehmen?
Also tatsächlich ökonomisch ganz trivial, wenn ich Energie einspare, wenn ich effizient werde und wenn ich durch IT, durch Digitalisierung das Thema Stromverbrauch senken kann, dann reduziere ich gleichzeitig auch meine Kosten. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, überall dort, und das ist es nicht nur auf Laptops oder auf Server oder auf Rechenzentren bezogen, auch da ist natürlich Effizienz eines der wesentlichen Elemente. Das eigenbetriebene Rechenzentrum im Keller, was in einem Gebäude aus den 70er Jahren steht, mit einer Klimaanlage, die genauso alt ist, kann niemals so effizient laufen wie hochmoderne und ganz aktuelle Rechenzentren von irgendwelchen Cloud-Providern. Ich will jetzt garantiert nicht hier irgendwie Cloud ist das einzige Lösungsmittel propagieren. Null. Es gibt immer Notwendigkeiten und auch Situationen, in denen Edge oder in denen lokale Systeme vielleicht mehr Sinn ergeben. Aber grundsätzlich ist da Effizienz schon mal ein Zauberwort. Und dann habe ich bei der Verlängerung von Gerätenutzung ebenfalls einen ökonomischen Aspekt. Ob ich jetzt alle 3 Jahre austausche oder vielleicht den Lebenszyklus um ein Jahr verlängere, heißt, ich habe auch die Kosten nicht alle 3 Jahre, sondern vielleicht nur alle 4. Und das sind schon durchaus Aspekte, die einen Anreiz bieten. Dann gehe ich in die Richtung von Gebäuden zum Beispiel und sage, ich automatisiere innerhalb meines Gebäudes durch Technologie, durch Digitalisierung, dass zum Beispiel Licht dort, wo es nicht gebraucht wird, auch nicht an ist. Spare ich Strom, spare ich Kosten, spare ich CO2. Wenn ich das Gebäude vielleicht übers Wochenende in einen Wochenendmodus setzen kann oder während Ferienzeiten, wo ja keine Auslastungen mehr da sind, entsprechend runterfahre, dass nicht überall Geräte, Monitore im Standby laufen, kann man sich durchaus ausrechnen in großen Konzernen, wo mal ganz kurz mein letzter Arbeitgeber, die Allianz Technology, am Campus in Unterföhring sitzen 12.000 Mitarbeitende. Das heißt, dort stehen 12.000 Monitore. 12.000 Monitore im Standby-Mode brauchen einfach auch Strom und zwar nicht gerade knapp. Das mag jetzt in einem Einzelfall zu Hause nicht den großen Unterschied ausmachen, aber halt in so einem Kontext dann schon. Das heißt, wenn ich das digitalisiert kriege, dass einfach zentral nicht jede einzelne und jeder einzelne Mitarbeitende die Geräte ausschalten muss, sondern das tatsächlich zentral passiert, spart mir das entsprechend Energie und damit auch Kosten ein. Also das sind schon ökonomische Aspekte, die definitiv eine wesentliche Rolle spielen. Was aber natürlich hinzukommt ist, als Unternehmen habe ich ein Stück weit eine Verpflichtung, eine Verantwortung in der Gesellschaft, habe natürlich auch Interesse, dass meine Mitarbeitenden für mich gerne arbeiten. Und ich würde behaupten, gerade wo wir es vorhin von Gen Z hatten, und erst recht alles das, was jetzt gerade neu nachkommt, die Generation arbeitet nicht für ein Unternehmen, was sich nicht um solche Themen kümmert, sondern vielleicht eher Problem für Planeten und für Klima ist, sondern die wollen Mehrwert, die wollen, dass das Unternehmen sich für diese Zwecke einsetzt. Und auch das, also Mitarbeitendenbindung, spielt hier, glaube ich, eine ganz große Rolle und ist in dem Falle ja dann auch ein Outcome und ein positives Element, was jetzt nicht zwingend direkt Klimaschutz ist, sondern was aber am Ende des Tages auch einen Mehrwert bietet. Enkeltauglichkeit, Enkelfähigkeit als Stichwort gesprochen, auch jetzt für den Mittelstand das Thema Übergabe eines Unternehmens, was vielleicht seit 150 Jahren in Familienbesitz ist, ich würde behaupten, die nächste Generation hat auch nicht wirklich Lust, ein Unternehmen zu übernehmen, was tatsächlich den Planeten eher schädigt, als ihm Gutes zu bewegen. Und das ist, denke ich, auch ein ökonomischer Aspekt, der damit reinspielt.
Auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja einige Großkonzerne schon gesehen von innen und hast viel Erfahrung gesammelt. Welche typischen Herausforderungen oder vor welchen typischen Herausforderungen stehen denn Unternehmen auf dem Weg zur nachhaltigen IT und wie kann man diese überwinden? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, also ganz häufig ist es so, dass man am Anfang erstmal so ein bisschen belächelt wird und dann kommt häufig die Aussage, je nachdem, in welchem Kontext sich das Unternehmen bewegt. Jetzt war ich bei einer Siemens lange Zeit, da macht natürlich IT nur einen sehr geringen Prozentsatz von dem Gesamtvolumen der Emissionen aus. Warum? Natürlich sind dort Fabriken, dort wird produziert, dort werden Züge mit viel Stahl verarbeitet und solche Geschichten. Dort ist also wahnsinnig viel in Fertigung, in Fabriken, in Industrieanlagen. Das heißt, da war dann erstmal so ein bisschen, naja, also hier IT, was willst denn du eigentlich? Das ist ja hier Nebenschaukriegsplatz und das können wir mal in 5, 6 Jahren mal überlegen. Das heißt, die Priorität wird dort nicht gesehen. Tipp in dem Kontext gleich, nicht so sehr auf den eigenen Fußabdruck zu achten in dem Moment, also zumindest nach draußen hin, wenn ich es verkaufen muss, wenn ich es dem Vorstand oder im entsprechenden C-Level platzieren muss, sondern den Mehrwert der IT, also den Handabdruck eher in den Vordergrund zu heben und zu zeigen, dass Regulatorik, dass heutige Gesetzgebungen, dass zum Beispiel eine CSRD, also ein Corporate Sustainability Reporting Directive, die Berichtspflicht, dass ich die, ob der puren Menge der Daten, die ich dafür brauche, oder auch ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass ich die gar nicht verarbeiten kann, wenn ich nicht digital unterwegs bin. Das heißt, da brauche ich IT zwingend mit an Bord. Jetzt hatte ich im letzten arbeitgebenden Umfeld bei einer Allianz Technology, eine Versicherungsbranche hat natürlich sehr viel mehr prozentualen Anteil, weil dort gibt es keine Fabrik, dort gibt es keine Aspekte, die in irgendeiner Form durch eine physische Komponente, durch ein Produkt entstehen. Das heißt, da war die Priorität zumindest mal von Beginn an ein bisschen eine andere. Da hat man schon sehr schnell verstanden, man braucht die IT dort mit am Tisch. Die Schwierigkeit, die dann dort existiert, ist, es gibt sehr wenig Menschen, die IT und die Nachhaltigkeit als Sprache verstehen. Das heißt, diese Überlegungen, in der IT nachhaltig zu werden, bedeutet aber auch, ich muss überhaupt das mal verstehen, was heißt denn nachhaltig? Und wenn ich jetzt jemanden nehme, der aus der Nachhaltigkeitsbranche kommt, der kann vielleicht wiederum IT nicht. Und das ist dann wiederum genau diese Thematik, die am Ende dazu führt, dass es vielleicht schwierig ist, da eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Und da als Tipp, Diversität ist key. Und je diverser das Team ist, je mehr Backgrounds ich in einem Team drin habe, je mehr Möglichkeiten ich finde, verschiedene Charaktere und Backgrounds und Erfahrungswerte zusammenzupacken in ein Team, umso höher die Chance, dass ich tatsächlich auch was verändern kann und dass sich diese Teams gemeinsam auf eine Reise begeben. Und auch das als Tipp. Es ist häufig leider in den Vorstandsetagen die Meinung vorherrschend, ja, das ist halt jetzt so ein Thema und Digitalisierung kennen wir ja und wissen wir ja, wie es geht und ist ja ein alter Hut und Nachhaltigkeit packen wir da noch oben drauf, da muss es ja Erfahrungswerte schon geben, das kennen wir ja schon alles. Und dem ist aber nicht so. Nachhaltigkeit, gerade in der IT, ist ganz am Anfang. Es gibt auch in der Wissenschaft, universitär, ganz, ganz wenig. Das startet jetzt gerade erst, die letzten 1,5, 2 Jahre entwickelt sich da wahnsinnig viel. Aber es ist eben erst am Anfang, es ist eine Reise, dementsprechend gibt es da auch kein richtig oder falsch, da gibt es eine Fehlerkultur, die heißt, ich mache ein Thema und probiere ein Thema aus und wenn es falsch war, dann lerne ich daraus und mache es halt das nächste Mal anders. Aber es gibt wenig, auf das ich irgendwie zurückgucken kann und sagen kann, ich überlege jetzt mal, was war denn damals vor 25 Jahren in meinem Studium und dann ziehe ich das wieder aus der Reverse. Das geht nicht, funktioniert nicht. Und das ist, glaube ich, auch was man verstehen muss und was man entsprechend kommunikativ begleiten muss, dass die Erwartungshaltung von vornherein die ist, das Thema starten wir jetzt, das gucken wir uns an. Richtig oder falsch gibt es da sehr wenig. Es gibt auch wenig an Unterlagen und Dokumentation dazu. Also machen wir einfach mal, gucken, was dabei rauskommt.
Aber Rainer, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja. ein geflügelter Satz, den haben wir alle schon mal gehört.
Richtig.
Ja, du hast mir auch gerade schon die perfekte Überleitung gemacht zu unserem nächsten Teilthema, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Kurz LKSG. Es wurde lange diskutiert, lange erwartet. Vielleicht kannst du in wenigen Sätzen nochmal erklären, was das für Unternehmen bedeutet und vielleicht auch deine Einschätzung dazu geben, ob es das Thema Nachhaltigkeit wirklich vorantreiben wird.
Also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sehr sperriges Wort und danke für die Abkürzung LKSG. Das LKSG ist aus meiner Sicht ein großer Meilenstein in seiner Grundideologie gewesen und gleich mit der Einschätzung vorweg gestartet. hätte man in einer Ausprägung, wie es ursprünglich mal geplant war, dieses Thema implementiert, hätte es tatsächlich eine Chance gehabt, auch wirklich eine Veränderung zu erwirken. Weil das muss man sich immer überlegen. Das gilt für die gesamte Berichtspflicht, also eine CSRD, wie vorhin genannt, aus dem europäischen Green Deal. Das gilt jetzt für das LKSG. Man hat grundsätzlich ja immer versucht, aus Gesetzesgeberseite, gesetzesgebenden Seite, das Thema, was heute falsch läuft, durch Gesetze zu verändern und zu verbessern. Und gerade Lieferketten-Sorgfaltspflicht, ich glaube, ein Beispiel, unter dem man sich vorstellen kann, wenn man davon noch nie was gehört hat, was viel durch die Presse ging, ist die Textilbranche, die unter den schlimmsten Bedingungen, unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen, maßgeblich Frauen in asiatischen Ländern, Bangladesch und Co., Kleidung nähen lässt, damit die dann in irgendwelchen günstigsten Angeboten für einen Euro das T-Shirt und Co. bei uns verkauft werden kann. Und da ist dann vor ein paar Jahren ein Gebäude zusammengebrochen, weil man zum Beispiel Bauvorschriften völlig missachtet hat, also viel zu viele Menschen in einem Gebäude waren, und da sind hunderte von Frauen gestorben zu dieser Zeit. Und damit ist dann so ein Thema losgegangen. Das zweite Beispiel, was man, glaube ich, auch kennt aus der Presse, ist, dass große Automobilkonzerne unter sehr fragwürdigen Umständen in China, gegebenenfalls in Zwangslagern, wo Uiguren sitzen und nicht frei entscheiden, was sie tun und lassen dürfen, dann Teile für ihre Automotive-Themen fertigen lassen. Und das sind die Themen, die Beispiele, die man versucht hat, durch das LKSG zu verändern, zu verbessern, indem man nicht nur demjenigen, der das Produkt fertigt, in dem Moment eine Verantwortung gibt, sondern der gesamten Lieferkette. Deswegen heißt es Lieferketten-Sorgfaltspflicht. Das heißt, in dem Moment ist der Automotive oder der, der das T-Shirt verkauft, in der Verpflichtung, sich über die gesamte Lieferkette transparent klarzumachen, werden Menschenrechte eingehalten, sind dort Kinder beschäftigt, sind dort umweltschädliche Dinge, die dort passieren, durch zum Beispiel Chemikalien, also Persistent Organic Pollution nennt sich das Ganze, also irgendwelche Chemikalien, die für immer auf dem Planeten bleiben. Gerade Textilbranche ist dann ein Beispiel dafür. Bei der Jeans-Fertigung werden Farbstoffe meist verwendet, die nie wieder abgebaut werden können. Und all das wird durch das LKSG in die Verpflichtung von demjenigen genommen, der am Ende der Lieferkette sitzt. Also nicht, wie man es ursprünglich hatte, dass jedes einzelne Element eine Verpflichtung hatte und man wunderbarerweise natürlich zurücklehnen konnte, sagen, ja, also ich als fertigendes Unternehmen, ja, natürlich verkaufe ich das T-Shirt, aber ich habe es ja nicht gefärbt und ich habe ja die Baumwolle nicht angebaut und ich habe ja das Wasser gar nicht verbraucht, das haben ja meine Dienstleister getan. Ich lehne mich zurück und wasche meine Hände in Unschuld. Das funktioniert damit nicht mehr.
Absolut. Und welche Maßnahmen sollten Unternehmen aus deiner Sicht ergreifen, damit sie die Anforderungen des Gesetzes erfüllen können?
Also da ist Digitalisierung das wesentlichste Element. Denn wenn man sich jetzt mal, natürlich gilt das nicht für alle Konzernstrukturen oder für alle Unternehmen. Der Mittelstand hat gegebenenfalls nicht diese riesigen Mengen, aber eine Siemens hat 65.000 Tier-1-Supplier. Also direkte Lieferanten, und bei einer Allianz waren es 12.500. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, eine Sorgfalt, eine Transparenz über diese Menge herzustellen, wenn ich das auf manuelle Art und Weise tue. Und mit manuell meine ich gar nicht auf Papier, sondern manuell meine ich, eine E-Mail zu schicken oder irgendwelche Online-Service zu machen, die ich dann manuell auswerten muss oder per Excel irgendwie weitertrage, sondern das muss voll digital passieren. Ich brauche dafür Tools, ich brauche dafür digitale Lösungsmöglichkeiten, die die Datenquellen in irgendeiner Form verlässlich verwenden, die auch auditsicher sind. Das heißt, da ist die IT einzubeziehen mal das wesentliche Element. Das heißt, eine LKSG, eine Lieferketten-Sorgfaltspflicht, so sehr sie in der Verantwortung vielleicht von der Compliance-Abteilung liegt oder von der Rechtsabteilung liegt oder auch beim Menschenrechtsbeauftragten, es braucht definitiv zwingend die IT dort mit am Tisch, das definitiv. Und jetzt nach vorne gesprochen, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht gibt es Zuhörende, die jetzt sagen, ja, Moment, ist LKSG nicht schon wieder in der Diskussion und ob man es vielleicht sogar aussetzt? Ja, aber nicht, um es komplett vom Tisch zu wischen und wegzustreichen, auch wenn es politische Strömungen gibt, die das gerne versuchen, aber Gott sei Dank haben die nicht so viel Gewicht, dass sie das hinkriegen werden, bin ich relativ optimistisch, dass das bleiben wird und nicht mehr weggeht. Das Thema ist aber, es gibt eine europäische Antwort auf die LKSG, auf das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, nämlich die CSDDD, Corporate Sustainability, nein, Corporate Supply Chain Due Diligence Directive, noch sperriger. Und die CSDDD wird in Kombination mit der CSRD, mit der Corporate Sustainability Reporting Directive, quasi das ablösende Element werden. CSDDD ist vom Europäischen Parlament genehmigt, jetzt muss es durchs Gremium und dann muss es auch entsprechend noch ausformuliert werden. Aber man geht davon aus, dass bis in anderthalb Jahren spätestens die europäische Version für dieses Thema vorhanden ist. Das heißt, alle Unternehmen, die heute schon mit LKSG beschäftigt sind, die sich damit in irgendeiner Form auch schon beschäftigen, werden definitiv einen Vorteil haben, denn die haben die Instrumente, die haben die Mittel, die haben dann auch schon entsprechend die gesetzlichen Aspekte, die es braucht. Man muss zum Beispiel ein Whistleblowing-Tool implementieren. Also ich muss Menschen eine Möglichkeit geben, dass, wenn ich als Unternehmen für etwas verantwortlich bin, die sich direkt bei mir melden können, wenn sie das Gefühl haben, sie selbst oder jemanden, den sie beobachten, wird hier gerade diskriminiert oder ist schlecht bezahlt oder es wird Kinderarbeit oder moderne Sklaverei verwendet. Das heißt, ich muss ein Meldetool implementieren. Dann muss ich ein sogenanntes Policy Statement veröffentlichen, also meine persönliche Haltung zum Thema Lieferkette. Das muss ein Unternehmen ab einer bestimmten Größe aktuell schon tun. Also ab 5.000 Mitarbeitenden muss es heute schon passieren. Ab nächstem Jahr geht es runter auf 1.000 Mitarbeitende. Und im Moment ist es tatsächlich ein deutsches Gesetz. Das heißt, Unternehmen mit Headquarter, mit Hauptsitz in Deutschland müssen das tun. Bei der CSDDD wird es ein europäisches. Das heißt, alle Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben, werden das dann genauso tun müssen und sich klar nach draußen auch dann zeigen. Das wird auditiert werden. Im Moment in Deutschland ist es in der Verantwortung und der Verpflichtung vom Bundesamt für Ausfuhr- und Wirtschaftskontrolle, also von der BAFA. Die BAFA wird entsprechend jetzt dann in diesem Jahr, also große Konzerne, gerade zuletzt bei einer Allianz Technology war ich dafür verantwortlich, hatte auch diese Rolle des Menschenrechtsbeauftragten für die Allianz Technology. Und wir haben dann im April diesen Jahres den entsprechende Report veröffentlicht. Der wird jetzt gescreent und dann geht im Laufe des Jahres irgendwann mal eine Meldung raus und dann wird es einen Audit dafür geben. Dann guckt man sich an, wo kam der Datensatz her, mit welchen Lieferanten hat man gesprochen. Das vielleicht noch ergänzend. Die Lieferketten-Sorgfaltspflicht hat man häufig auch dem Namen nach eher im Kontext der Lieferkette im Aspekt. Es geht aber genauso gut auch ums Innere des Unternehmens. Das heißt, alles, was im Inneren passiert, wenn ich verschiedene Standorte habe, im Falle einer Allianz Technology waren das in 22 Ländern eigene Standorte. Das heißt, auch da muss man genau gucken, werden die Mitarbeitenden der Allianz Technology in dem Fall in Indien fair bezahlt oder sind meine Mitarbeitenden, die in Malaysia vielleicht arbeiten, in irgendeiner Form in einem Gebäude, was gesundheitsgefährdend ist? Oder habe ich irgendwo Menschen, die vielleicht jünger als dann das Landesgesetz das erlaubt, beschäftigt werden für irgendwelche Aspekte, also unter 16 in Deutschland? Dann kommt das Ausbildungsgesetz mit dazu. Also es sind ganz, ganz viele Ausprägungen, die man da hat. Und am Ende ist es tatsächlich wichtig, sich auch damit zu beschäftigen und es zu verstehen, um aber immer wieder sich daran zu erinnern, warum passiert das? Warum tun wir das? Es ist nichts, was jetzt der Gesetzgebende uns obendrauf drückt, weil sie gerade Bock drauf haben, die Unternehmen zu quälen und hier nochmal das nächste an Thema obendrauf hackt. Jetzt bin ich gerade durch die Gründung gegangen. Das heißt, das Thema Bürokratie in Deutschland ist mir sehr wohl bekannt, also sehr intensiv bekannt. Und ich bin ein großer Verfechter dessen, was der Mittelstand schon lange fordert, nämlich die Entbürokratisierung in Deutschland. Jetzt kann man sagen, die LKSG, ja, man könnte es auch einfach streichen, dann ist die Bürokratie vom Tisch. Sehe ich nicht. Warum? Weil wir etwas verändern müssen. Das, was in der Vergangenheit war, ist nicht gut. Und wie wir mit Menschen umgehen, zum Teil gerade in Ländern im globalen Süden oder auch in Asien, ist einfach nicht in Ordnung und nicht tragbar. Und das müssen wir ändern. Und das muss in die Verpflichtung und die Verantwortung von denen, die ursächlich dafür sind und nicht die, die in irgendeiner Form halt eben umsetzen, was wir von ihnen verlangen.
Da ist auf jeden Fall einiges zu tun und es bedeutet auf jeden Fall natürlich auch Bürokratie, Kontrolle. Ich habe da Audit gehört bei dir. Welche Vorteile haben denn Unternehmen jetzt davon, wenn sie das überhaupt erfüllen?
Also nebst der Verpflichtung, die man gesetzlich hat, das heißt das Vermeiden auch von Penalen, von Strafzahlungen, das ist schon mal der erste Vorteil in Anführungszeichen, also das ist quasi die Pflicht. Darüber hinaus kommt aber natürlich eine Transparenz überhaupt erstmal in das Thema auch mit hinein. Und wenn ich mir jetzt meine LieferantInnen mal einfach screene und mir mal überlege, mit wem arbeite ich eigentlich wie in welcher Form zusammen, dann kriege ich auf einmal auch sehr klar raus, wer tut denn vielleicht etwas, was gegen meine eigenen Werte ist. Das heißt, wenn ich eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen implementiere, wenn ich sage, bis zu diesem Zeitpunkt möchte ich, keine Ahnung, das Gender Pay Gap schließen und möchte Frauen und Männer gleich bezahlen, was ja eigentlich notwendig ist und sinnvoll ist und auch so sein muss. Wenn ich aber dann Lieferanten habe, die das nicht tun und die da komplett drauf verzichten oder das ignorieren, ja, dann hilft mir das halt in der Gesamtheit einfach ja auch wieder nicht. Und was dann noch dazu kommt, ist reputativ die zwei vorhin genannten Beispiele. Ich habe bewusst keine Firmennamen genannt. Ich vermute aber, dass die eine oder der andere, die jetzt hier zuhören, ziemlich sicher wissen, von wem ich rede. Und das ist ein reputativer Schaden. Den muss ich erstmal verarbeiten und verdauen. Und wenn ich da ein einziges Mal auch nur einen Skandal habe, gerade wenn ich in einem größeren Konzernumfeld bin, wird selten Lieferanten gebasht oder wird selten dann von irgendwelchen Pressemeldungen die Lieferkette quasi durchleuchtet, sondern das steht dann in der Kritik, das Unternehmen, was es verursacht hat und was maßgeblich für den Verstoß sozusagen verantwortlich war. Und genau das habe ich als Vorteil, das verhindere ich, das heißt, beziehungsweise ich minimiere das Risiko, dass so etwas passiert, wenn ich mir transparent klar mache, was passiert über meine Lieferkette hinweg und wo, an welchen Stellen bin ich gut unterwegs. Und als letzten weiteren Vorteil, jetzt kommt so ein bisschen der philosophische Ansatz, naja, ich verbessere Lebensverhältnisse von Menschen, ich verbessere, verändere Wirkung, die vielleicht mein Produkt oder einen Teil dessen, was ich für mein Produkt brauche, auf dem Planeten, auf die Umwelt hat. Oder vielleicht auf Gewässer oder auf Luftreinheit und solche Geschichten. Das heißt, ich habe ja mal grundsätzlich sowieso ein eigenes Kerninteresse daran, wenn ich an Nachhaltigkeit interessiert bin, mich auch damit zu beschäftigen.
Und gibt es denn Unternehmen, die das bereits gut machen, wovon sich jetzt andere was abschauen können? Fällt dir da jemand ein?
Also das sowieso als Tipp mal und danke für die Frage, Steffi. Kollaboration ist absolut das Kernelement und für mich ist Nachhaltigkeit auch kein Wettbewerbsfaktor, keine Intellectual Property, wo man sagen kann, ja, das behalten wir für uns, damit wir gegenüber der Konkurrenz vielleicht besser dastehen. Die Zeit haben wir nicht mehr. Es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach und zwar in allen Aspekten. Und wenn man von Klimakipppunkten redet, haben wir sowieso schon sehr viele überschritten oder sind kurz davor. Dementsprechend, wir müssen zusammenarbeiten und das auch als Tipp. Die Policy Statements zum Beispiel, also die Verpflichtungen, die Vereinbarungen, die Unternehmen veröffentlichen müssen, die sind veröffentlicht. Das heißt, wenn ich jetzt an der Stelle bin und sage, ja, was soll ich denn da reinschreiben als Unternehmen? Ich habe überhaupt keine Idee. Einfach mal gucken, die großen Konzerne, sowohl die Automotive als auch die Banking, als auch die fertigende Industrie, die ganzen großen Konzerne, die DAX-Konzerne, die haben das alles schon, die haben auch die Erfahrungswerte gemacht, die sind da im Normalfall nicht alleine vorgegangen, sondern hatten da Unterstützung dabei, also Consultancies und auch die Gesellschaften, die dann auditieren, sind da durchaus hilfsbereit an vielen Punkten, um dann zu sagen, ich gucke mir einfach mal ab, was haben die da schon? Und dann kann ich mir natürlich an ganz vielen Stellen Dinge einfach auch übernehmen und brauche sie nicht selber neu erfinden, das Rad nicht neu erfinden. Das ist mal der erste Tipp. Und zum Zweiten ist es so, dass man in den meisten Großunternehmen dann auch diese Personen findet. Also die sind veröffentlicht, die Namen stehen tatsächlich auch auf den entsprechenden Homepages. Da kann ich mir raussuchen, wer ist die Menschenrechtsbeauftragte oder der Menschenrechtsbeauftragte von einer, weiß ich nicht, IBM, von einer Siemens, von einer Avata Systems oder von einer Allianz. Und kann diese Personen einfach auch mal ansprechen. Die sind im Normalfall, zumindest die, die ich kenne, einfach alle sehr, sehr offen und teilen auch sehr gerne ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter und geben da gerne Einblicke da rein, was man tun kann. Und last but not least, es gibt mittlerweile auch sehr viele Tool-Anbietende, also es gibt Softwarehersteller, die sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt haben. Ich nenne bewusst keine, um hier keine Werbung zu machen, aber es gibt die, also wenn man nach LKSG KI-Unterstützung sucht zum Beispiel, dann gibt es mittlerweile sogar schon Tools, die einem helfen, bestimmte Geschichten zu formulieren und die einem Vorschläge unterbreiten mit also klassischen KI-Methodiken, die ChatGPTs dieser Welt und so. Das heißt, diese Lösungen sind da, die man entsprechend dann auch nutzen kann. Also man muss sich hier nicht hemdsärmlich und manuell durcharbeiten, sondern man kann ja sehr viel nutzen, was schon vorhanden ist.
Mega, das waren schöne, knackige Tipps. Vielen Dank dafür, Rainer. Wir sind auch am Ende unseres Gesprächs angekommen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe mega viel gelernt und werde mich jetzt auf jeden Fall mit dem CSDDD beschäftigen. Danke, dass du mein Gast warst, Rainer.
Ich danke dir, Steffi. Vielen lieben Dank für die Fragen und auch gerade für das Spiel am Anfang. Fand ich grandios. Also gerade das den Großeltern zu erklären. Ich glaube, das müssten wir häufiger tun. Also das ist jetzt auch wieder was ich mitnehme für mich. Wir haben immer die Neigung, so als ExpertInnen, wir sprechen dann eine Sprache, die am Ende aber keiner mehr versteht. Also irgendwann verlernt man, glaube ich, dabei, dass das alles sehr spezifisch ist und es den Großeltern zu erklären, das ist was man sich, glaube ich, häufig ins Gedächtnis rufen muss. Danke.
Exakt, aber wir lernen eben in Schule und dann auch im Studium, so Sätze müssen so kompliziert wie möglich formuliert werden und genau, es soll immer sehr gefachsimpelt und sehr akademisch alles klingen, egal in welchen Bereichen. Aber ja, es mal wirklich runterzubrechen, ist eigentlich die große Herausforderung und das Wichtige.
Absolut.
Ja, vielen lieben Dank und wir, liebe Zuhörende, hören uns in der
Retrospektive.
Nachhaltigkeit ist eine Investition, sagt Rainer, in die Lebensgrundlage von uns allen. Privat leben viele KollegInnen meist schon nachhaltig. Jetzt gilt es, das auch im Unternehmenskontext umzusetzen. Schon kleine Investitionen haben große Wirkung. Nutzt Geräte länger oder gebt ihnen ein zweites Leben. Was im Business ausgedient hat, kann privat oft noch lange weiterverwendet werden. Und noch ein Beispiel. PC-Monitore im Standby-Modus zentral steuern und über Nacht abschalten. Das senkt den Stromverbrauch und eure Kosten. Was es dafür braucht? Klar, digitalisierte Prozesse. Sie liefern die nötige Transparenz und Effizienz. Beim Lieferkettengesetz ist es ähnlich. Ohne Digitalisierung ist die Umsetzung kaum möglich, da ihr mit vielen AkteurInnen entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeitet. Spezielle Prüfungstools und KI helfen euch dabei, den Richtlinien zu folgen. Und wer sich heute schon mit dem LKSG beschäftigt, wird klar im Vorteil sein. Denn spätestens 2026 greift die europäische Antwort CSDDD. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine gemeinsame Aufgabe, sondern auch ein positiver Wettbewerbsfaktor. Stichwort Enkeltauglichkeit. Mit smartem Datenmanagement und technologischer Unterstützung macht ihr es möglich. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tacheles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tacheles in Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tacheles liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen. Handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunz, Maximilian Chiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.